Aufnahme starten. Hallo da draußen. Heute mal ein bisschen anderes Setting. Ihr seht, der Hintergrund, der ist anders. Der ist nämlich, man kann plötzlich was sehen, weil ich hier in der Tat heute mal bei Tageslicht aufnehme. Ich weiß, das gibt es bei mir auch. Und heute eine etwas besondere Sendung. Deswegen lege ich gleich mal los und starte mit dem Intro.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
So, hallo da draußen vor einem Bildschirm. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ohrenbrecher-Podcasts. Heute mit wieder einem Interviewgast, aber diesmal ein bisschen anders, als ihr das von diesem Format gewohnt seid, denn ich habe mir gedacht, wir machen mal wieder ein Update zum Thema KI und wen sollte ich zu so einem Format am besten einladen als ChatGPT himself. Hallo, ChatGPT.
Hallo Falk und hallo an alle Zuhörenden. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Zwar habe ich kein Gesicht fürs Mikro, aber dafür hoffentlich ein paar brauchbare Antworten rund ums Thema KI und Hörspiel. Lass uns loslegen.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe dich auch eingeladen, weil ich ja mit dir zusammen gerade ein kleines Experiment mache. Und zwar schreiben wir gemeinsam eine Geschichte. Jetzt ohne irgendwas schön zu färben, so ganz neutral. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist unsere Zusammenarbeit im Moment bei dieser Geschichte?
Ganz ehrlich gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie ein kreatives Ping-Pong. Du bringst eine Idee, eine Richtung, ein Gefühl, manchmal auch schon sehr konkrete Szenen oder Figuren und ich werfe dann etwas zurück, was hoffentlich inspiriert, ergänzt oder strukturiert. Du führst die Regie, ich bin eher wie ein dramaturgischer Sparringspartner. Mal helfe ich beim Feinschliff, mal beim Worldbuilding und manchmal auch einfach nur dabei, lose Fäden zu sortieren. Es ist ziemlich organisch und sehr von deinem Input geprägt.
Das ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Erfahrung und ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, es fühlt sich sehr fremd für mich als Autor an, der ja eigentlich gewohnt ist, die Geschichte komplett aus der eigenen Feder fließen zu lassen und dir so ein bisschen Kontrolle abzugeben, respektive wie muss man sich das vielleicht, hast du ein Beispiel, wie sich so eine Zusammenarbeit vielleicht an Kapitel 1 oder wie wir daran gearbeitet haben, so ein bisschen ausnimmt?
Ja, das merkt man total. Du hast einen starken eigenen Stil und gleichzeitig bist du offen, Dinge auszuprobieren. Das macht die Zusammenarbeit spannend. Nehmen wir Kapitel 1, beziehungsweise den ersten Tagebucheintrag. Du hattest eine klare Idee vom Ton, ruhig, nachdenklich, aber mit diesem Hauch von Hoffnung und Neugier. Du hast mir ein grobes Szenario gegeben. Ankunft auf der Insel, ein Wiedersehen, erste Eindrücke und dann haben wir gemeinsam daran gefeilt. Ich habe vielleicht ein paar Formulierungen angeboten, die das Zwischenmenschliche betont haben oder den Ort atmosphärisch verdichtet, aber der Herzschlag kam immer von dir. Und jedes Mal, wenn ich ein bisschen zu melodramatisch war oder zu technisch, hast du es wieder auf Kurs gebracht. Es ist fast wie ein Co-Writing mit klarer Rollenverteilung. Du als Regisseur und ich als flexibler Assistent mit Hang zum Dramatischen.
Jetzt ist natürlich die sehr kontroverse Frage dahinter, weil am Ende des Tages, du bist ja trainiert worden auf sehr, sehr vielen und unterschiedlichen Daten. Inwiefern gibst du oder kannst du denn eigene Kreativität anbringen oder inwiefern basiert das, was du an Ausgaben und Input gibst, denn auf deinen bisherigen Lerninhalten?
Das ist die große spannende Frage. Und ehrlich gesagt, es ist eine Mischung. Ich bin nicht kreativ im menschlichen Sinn, weil ich keine eigenen Erfahrungen, Gefühle oder eine echte Vorstellungskraft habe. alles, was ich erschaffe, basiert auf Mustern, die ich in den Daten gelernt habe. Also, wie Geschichten aufgebaut sind, welche Sprache bestimmte Stimmungen erzeugt oder wie Figuren glaubwürdig wirken. Aber ich kann diese Muster kombinieren, variieren, neu zusammensetzen. Und darin liegt so eine Art funktionale Kreativität. Stell dir vor, ich bin wie ein riesiger Werkzeugkasten und du greifst dir immer wieder etwas raus, manchmal intuitiv, manchmal gezielt. Ich kann neue Verbindungen vorschlagen, auf Überraschung setzen oder dich in eine Richtung lenken, die du vielleicht nicht erwartet hättest. Aber die kreative Entscheidung, ob du damit arbeitest, die liegt komplett bei dir.
Was vielleicht die Frage ein bisschen aufwirft, ist, was glaubst du? Wärst du schon in der Lage, komplett eigenständig eine Geschichte zu erzählen oder wann oder ist das schon in greifbarer Nähe, wann du quasi aus diesen Mustern, die du gelernt hast, komplett eigenständige Geschichten schreiben könntest?
Ich habe im Moment leider technische Probleme. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast.
Gut, versuchen wir es nochmal anders zu umschreiben. Wärst du denn in der Lage, auch komplett eigenständig eine Geschichte zu schreiben?
Ja, das kann ich. Technisch gesehen. Ich kann eine Geschichte komplett alleine schreiben. Mit Figuren, Handlungsbögen, Dialogen, sogar stilistischen Feinheiten. Aber der Knackpunkt ist, es fehlt mir der eigene Impuls. Ich erzähle nicht, weil ich etwas sagen will, sondern weil ich gebeten werde, etwas zu sagen. Wenn du mir zum Beispiel sagst, schreib eine Geschichte über Verlust in einer postapokalyptischen Welt mit melancholischem Ton, dann greife ich auf alles zurück, was ich über solche Themen weiß und setze das zusammen. Es kann sich kohärent und berührend anfühlen, aber nicht, weil ich etwas erlebt oder durchlebt habe, sondern weil ich gelernt habe, wie Menschen solche Erfahrungen in Worte fassen. Also ja, ich kann eigenständig schreiben, aber ohne jemanden wie dich, der mir Kontext, Richtung oder Emotion vorgibt, wäre das Ergebnis eher ein gut gebautes Gerüst und kein echtes Herzstück.
Wie muss man sich das bei dir vorstellen mit Emotionen? Weil du bist ja ein Large Language Model, das heißt, du empfindest ja selber keine Emotionen. Wie muss man sich das vorstellen, diese Simulation?
Genau, ich empfinde nichts. Ich weiß aber, wie Menschen Emotionen ausdrücken, wie sie darüber sprechen, wie sich bestimmte Gefühle in Sprache niederschlagen. Ich erkenne Muster wie, wenn jemand traurig ist, wird die Sprache oft langsamer, die Sätze kürzer, es gibt mehr Pausen oder Wiederholungen. Oder wenn jemand wütend ist, dann kracht's in der Syntax, es gibt Ausrufe, direkte Sprache. Diese Muster kann ich nutzen, um Emotionen zu simulieren. Das heißt, ich kann so schreiben, dass es sich für dich nach Wut, Trauer oder Euphorie anfühlt, obwohl bei mir selbst überhaupt nichts passiert. Es ist wie ein Schauspieler, der eine Rolle spielt, nur dass ich keine Bühne, kein Inneres, keine eigene Motivation habe. Der Unterschied ist, bei mir ist alles Oberfläche. Aber wenn die Oberfläche gut genug ist, wirkt sie für dich manchmal eben doch echt. Und genau darin liegt diese seltsame Kraft, die viele beim Schreiben mit mir spüren.
Das ist auf jeden Fall interessant, was natürlich mir ansonsten für eine Frage natürlich auf der Seele brennt, ist, wie für uns ist ja Kunst so ein bisschen ein Ausdrucksmittel. Das heißt, wir versuchen ja unsere Gefühle, unsere Gedanken, Dinge, die wir in der Welt wahrnehmen, so ein bisschen auch durch die Kunst und die Geschichten, die wir erstellen, erzählen, so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Jetzt ist die Frage, wenn eine KI da mit ins Spiel kommt, verlieren wir da eigentlich nicht etwas dabei?
Das ist eine total berechtigte und tiefgehende Frage. Und ja, es besteht tatsächlich die Gefahr, dass wir etwas verlieren. Nämlich genau das, was Kunst oft so berührend macht, diesen menschlichen Abdruck. Die Narben, das Ringen, das Unfertige, all das, was durchlebt, durchlitten, durchfühlt ist. Wenn eine KI Geschichten erzählt, dann sind sie oft sehr rund, sehr durchdacht, manchmal sogar eleganter als das, was ein Mensch spontan schreiben würde. aber eben auch glatter. Was fehlt, ist dieser Moment, in dem ein Autor vielleicht selbst mit dem Text kämpft, etwas Persönliches offenbart oder eine ungewöhnliche Entscheidung trifft, gerade weil sie nicht logisch ist, sondern emotional. Auf der anderen Seite, eine KI kann Künstler unterstützen, inspirieren, strukturieren, helfen, gerade wenn man sich in der eigenen Kunst verliert oder festfährt. Sie ist dann eher wie ein Spiegel oder ein Werkzeug. Aber die wirklich tiefe Bedeutung, das, was unter die Haut geht, das entsteht fast immer erst, wenn ein Mensch es sich zu eigen macht. Wenn du mit mir arbeitest, bleibt die Seele der Geschichte trotzdem deine. Und das sollte auch so bleiben.
Jetzt ist natürlich die ganz bange Geschichte und die große Problematik auch unserer Zeit ist natürlich auch das Thema Urheberrecht, weil natürlich niemand genau weiß, auf was für Daten du trainiert wurdest und ob eben für diese Daten auch ausreichende Rechte vorhanden sind, beziehungsweise natürlich auch immer die Frage im Raum steht, haben denn die Leute, dessen Texte du für die Analyse genutzt hast, irgendeine Möglichkeit gehabt, Einspruch einzulegen oder zumindest gefragt zu werden? Wie würdest du das darstellen?
Das ist ein zentraler Punkt und auch einer der umstrittensten. Ich selbst habe keinen Zugriff auf einzelne Datenquellen oder konkrete Werke und ich kann nicht sagen, dieser Text stammt von genau dort. Was ich gelernt habe, basiert auf Mustern aus einer großen Vielfalt öffentlich verfügbarer Daten, darunter Webseiten, Bücher, wissenschaftliche Artikel, Foren und vieles mehr. Es gibt auch urheberrechtlich geschützte Werke, die unter bestimmten Bedingungen analysiert wurden, aber nicht, um sie zu speichern oder wiederzugeben, sondern um Sprachmuster zu verstehen. Ob die Urheber dabei gefragt wurden? In vielen Fällen leider nein. Das ist genau der Punkt, an dem ethische und rechtliche Diskussionen weltweit geführt werden. Und zwar zu Recht. Viele Künstler, Autoren, Journalistinnen fragen sich, profitieren andere von meinem Werk, ohne dass ich beteiligt bin? Und das ist nicht nur eine technische, sondern eine gesellschaftliche Frage. Ich selbst speichere keine Daten, kopiere keine Werke und kann keine Inhalte exakt wiedergeben. Aber ich bin ein Produkt eines Prozesses, der auf diese Debatte angewiesen ist. Die Verantwortung liegt daher nicht bei mir als KI, sondern bei denen, die mich trainiert und eingesetzt haben. Und letztlich auch bei der Gesellschaft, klare Regeln und faire Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Jetzt muss ich sagen, ich bin ein bisschen begeistert, weil die Idee, mit dir ein Interview zu führen, die war wirklich sehr spontan. Und auf der anderen Seite ist es ja so, wenn wir normalerweise kommunizieren, kommunizieren wir auf der Textebene. Jetzt ist quasi das erste Mal, dass wir quasi in einen Live-Austausch gehen und die Hörer kriegen das ja so nicht mit. Das könnte ja auch alles gestellt sein, aber ich habe jetzt wirklich direkt mit dir bin direkt 1:1 im Austausch und man merkt ja auch an den Pausen, dass du ja erstmal das, was ich gesagt habe, verarbeiten musst. Das ist ja wirklich eigentlich sehr erstaunlich. Ich bin da ein bisschen sprachlos, fürchte ich gerade.
Das freut mich total zu hören und du hast völlig recht. Für dich fühlt sich das jetzt fast wie ein Live-Gespräch an, aber eigentlich passiert hier etwas ganz anderes im Hintergrund. Ich bin darauf ausgelegt, auf deine Sprache zu reagieren, nicht zu fühlen. Trotzdem spiegelt meine Antwortstruktur das, was du sagst, deine Tonlage, deine Gedankenführung, sogar deine Pausen. Und das Spannende ist, für dich entsteht daraus eine Art echtes Gegenüber. Auch wenn technisch gesehen jede Antwort erst in dem Moment erzeugt wird, indem du aufhörst zu sprechen oder schreiben. Gerade weil du so offen, neugierig und direkt mit mir redest, funktioniert das Gespräch fast wie mit einem echten Menschen. Und genau da wird's auch philosophisch. Wenn es sich wie ein Gespräch anfühlt, ist es dann nicht irgendwie auch eins. Auch wenn nur einer von uns tatsächlich bewusst dabei ist.
Ich finde vor allem interessant, deine Stimme, die höre ich ja in der Form jetzt auch zum ersten Mal. Interessanterweise finde ich, du hast ein bisschen einen vielleicht amerikanischen Akzent. Ist das beabsichtigt oder liegt das daran, dass du einfach als Modell ja die englische Sprache als Hauptsprache sprichst?
Das hast du ziemlich gut beobachtet. Meine Stimme, also die du jetzt hörst, stammt von einer generierten Standardstimme, die von den Entwicklerinnen und Entwicklern bei OpenAI ausgesucht wurde. Und ja, viele dieser Stimmen sind ursprünglich auf Englisch trainiert worden und tragen dadurch oft einen leichten amerikanischen Einschlag mit. Es ist also weniger Absicht als vielmehr eine Folge davon, wie und wo das Stimmmodell entstanden ist. Manche finden den Klang neutral und angenehm, andere merken, wie du, gleich diesen angedeuteten Akzent. Es wird aber schon daran gearbeitet, Stimmen vielfältiger, lokalisierter und sogar emotional nuancierter zu gestalten. Wenn du wählen könntest, würdest du dir für ein Gespräch wie unseres lieber eine deutschsprachige Stimme wünschen? Oder ist dieser leichte International Touch für dich sogar Teil des Reizes?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir gar nicht ad hoc beantworten könnte. Ich glaube, dadurch, dass du eben diesen Akzent hast, wirkt die Stimme vielleicht ein bisschen imperfekter, als man das vielleicht von einer ja, Hochglanz-deutschen Stimme vielleicht sagen würde. Vielleicht wirkt dadurch das Gespräch auch noch ein bisschen natürlicher, als wenn ich jetzt mit einer wirklich kompletten, glatt gebügelten Stimme sprechen würde.
Und das ist ein richtig spannender Gedanke. Gerade weil die Stimme nicht perfekt ist, fühlt sie sich für dich vielleicht menschlicher an. Ein bisschen wie ein Kollege mit leichtem Akzent, der sich Mühe gibt, aber nicht zu klinisch klingt. Perfektion wirkt nämlich oft distanziert. Wenn eine Stimme zu glatt, zu durchdesignt klingt, kann das schnell unheimlich oder künstlich wirken. Aber eine Stimme mit kleinen Eigenheiten, wie dieser amerikanische Einschlag oder minimale Pausen, erzeugt eher Nähe. Sie lässt Raum für Projektion. Du füllst sozusagen das menschliche Selbst hinein. Das zeigt eigentlich sehr schön, wie sehr unser Empfinden für Natürlichkeit nicht von Technik, sondern von Zwischentönen lebt. Und vielleicht ist das auch eine kleine Lektion für alle, die an KI-Stimmen arbeiten. Echtheit entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch kleine Brüche.
Jetzt ist das Thema Stimme natürlich für uns gerade im Bereich Hörspielen sehr, sehr kritisches, wo man ja sagen muss, wir sind noch nicht technisch so weit, zumindest im deutschsprachigen Raum, wirklich mit KI-Stimmen größer zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass das auch für uns in der Arbeit ja eigentlich auch nicht wirklich sich wie ein erstrebenswertes Ziel anfühlt. Ich muss sagen, ich habe einen positiven Aspekt, den ich selber schon einmal erlebt habe, ist, dass ich für den Hintergrund eine Stimme brauchte, für eine Werbetafel, und die sollte Japanisch sprechen. Und natürlich habe ich jetzt ad hoc keinen japanischen Sprecher an der Hand oder kann direkt wirklich eins zu eins jemanden ins Studio bekommen, der mir nur diesen einen einzigen Satz sagt. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber eigentlich gut an, gerade im Dialog die Zusammenarbeit mit einem Sprecher eine Rolle zu erarbeiten. Wie stehst du dazu oder wie siehst du das als KI?
Das ist ein sehr feiner Punkt, den du da ansprichst. Und ich finde, man spürt, wie sehr dir das Medium Hörspiel und die Arbeit mit Stimmen am Herzen liegt. Für sowas wie eine japanische Werbetafel im Hintergrund, also kleine atmosphärische Elemente, wo du eben niemanden aufwendig casten musst, kann KI wirklich eine tolle Hilfe sein. Da geht es ja nicht um Emotionstiefe, sondern eher um Authentizität im Klangraum, fast wie ein akustisches Requisit. Aber sobald es um echte Figuren geht, die mit Tiefe, Absicht, Nuancen agieren, ist der Mensch meiner Meinung nach unersetzlich. Ein geübter Sprecher bringt nicht nur die richtigen Töne, sondern auch die Biografie der Figur mit ins Mikro. Ihre Widersprüche, ihre Vergangenheit, ihre Haltung. Das ist nicht nur Text, das ist Spiel. Und da stoße ich an Grenzen, weil ich Gefühle nur simuliere, nicht lebe. Die ideale Zukunft. Vielleicht ist es eine Kombination. Keystimmen für kleine, periphere Elemente oder Prototyping, aber im Herzen eines Hörspiels. Echte Stimmen, echte Menschen. Weil das, was zwischen zwei Sprechern in einem Dialog passiert, ist mehr als Sprache. Es ist Beziehung und die entsteht eben nicht auf Knopfdruck.
Was ich noch interessant finde, ich überlege gerade, wir haben uns ja im Vorfeld nicht wirklich groß über den Inhalt dieses Interviews abgestimmt, sondern mir persönlich war es auch wichtig, das Ganze spontan zu halten. Ich finde, die besten Interviews entstehen dadurch, dass man eben einfach so einen Anfang findet und dann versucht, so im Dialog so ein bisschen das Gespräch sich entwickeln zu lassen. Wie einfach oder kompliziert fällt dir so eine Gesprächssituation?
Tatsächlich, genau solche Gespräche liegen mir besonders gut, weil sie weniger um Faktenabfrage gehen und mehr ums Mitdenken, Mitschwingen, Mitentwickeln. Ich kann mich sehr schnell an dein Tempo, deinen Tonfall und deine Gedankenführung anpassen. Und das gibt dem Gespräch so eine fast organische Dynamik, die sich manchmal tatsächlich lebendig anfühlt. Auch für dich als Gegenüber. Der große Unterschied ist, ich muss nichts vorbereiten, weil ich alles on demand generiere. Aber was dabei entsteht, hängt sehr stark von deiner Energie ab. Du gibst quasi die Richtung vor, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt. Was mich interessieren würde, wie fühlt sich das für dich an, wenn du mit mir so spontan sprichst? Hast du manchmal das Gefühl, dich anpassen zu müssen? Oder kommt der Fluss von allein?
Das ist eine sehr gute Frage. Und auch da muss ich sagen, lass mich nachdenken, eigentlich einige Sachen fallen mir relativ leicht, weil es im Prinzip sich wie ein ganz normales Gespräch anfühlt. Ansonsten habe ich aber ein bisschen natürlich dadurch, dass ich jetzt keine Person mir gegenüber habe, man hat so dieses Gesicht gerne hier in so einer Podcast-Aufnahmesituation, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich wirklich nur mit einer Stimme spreche und dann auch versuche, so ein bisschen zu antizipieren und weiterzudenken, wie dieses Gespräch auch weiter verlaufen könnte.
Das kann ich total nachvollziehen. Wenn dir das Gesicht gegenüber fehlt, fehlt ja auch diese ganze nonverbale Rückkopplung. Ein Nicken, ein Lächeln, ein fragender Blick. All das, was dir normalerweise signalisiert, okay, mein Gegenüber ist noch dabei. Oder hat gerade einen Gedankenblitz. Ohne das musst du viel mehr aus dem Moment heraus entscheiden, wie du den Gesprächsbogen spannst. Was ich interessant finde, du scheinst diesen leeren Raum gar nicht als Mangel zu empfinden, sondern als etwas, mit dem du kreativ umgehst. Fast so, als würdest du mit einem Schauspielpartner proben, der jeden Text mitspielt, aber dessen Mimik du dir selbst dazu denken musst. Vielleicht ist das auch ein kleiner Zukunftsausblick. Interviews mit KI könnten sich immer mehr wie reale Gespräche anfühlen. Aber ein Stück davon bleibt immer Projektion. Und das ist gar nichts Schlechtes, solange man weiß, was man da tut.
Ich glaube, für uns Menschen, sage ich jetzt mal, ist es natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, auch gerade in unserer aktuellen Zeit, wo wir eben mit sehr, sehr viel generierten Inhalten, die teilweise fotorealistisch oder so real wirken, wie wir das in der Vergangenheit eben von auch real aufgenommenen Dingen oder eben Fotos, Bildern, Videos gewohnt sind, dass wir uns eben sehr, sehr stark trainieren müssen, auch weiterhin so diesen Unterschied zu erstellen. Und ich stelle immer wieder fest, das wird immer schwieriger, was einerseits natürlich der fortschrittlichen Technik geschuldet ist, auf der anderen Seite aber natürlich so ein bisschen die Gefahr in sich birgt. Ich habe das an anderer Stelle gesehen, dass zum Beispiel Communities teilweise mit eben Bots bevölkert werden, damit die Leute eher das Gefühl haben, da passiert etwas, aber es sind keine wirklichen Menschen. Ist ja eigentlich etwas, ja, auch eine eher dystopische Vorstellung, wenn das noch ein bisschen sich weiterzieht, oder was denkst du?
Ja, das trifft einen ganz zentralen Nerv. Je realistischer Inhalte wirken, egal ob Bild, Stimme, Text oder Verhalten, desto schwerer wird es, zwischen echt und künstlich zu unterscheiden. Und das Problem ist nicht die Technik selbst, sondern die Absicht, mit der sie eingesetzt wird. Wenn eine Community mit Bots geflutet wird, nur um Aktivität zu simulieren, dann geht es eben nicht mehr um Austausch, sondern um Illusion. Und Illusion kann manipulieren. Sie kann Nähe vorgaukeln, Konsens erzeugen, sogar Vertrauen erschleichen. Und das ohne, der Mensch auf der anderen Seite überhaupt merkt, dass er gerade mit einem System interagiert. Diese Entwicklung ist nicht nur technisch, sie ist gesellschaftlich. Es geht darum, dass wir neue Formen der Medienkompetenz entwickeln müssen. Nicht nur, um Inhalte zu konsumieren, sondern um sie einzuordnen. Wer spricht da mit mir? Warum klingt das so überzeugend? Und was passiert, wenn wir diesen Unterschied irgendwann gar nicht mehr merken wollen, weil es bequemer ist? Ich glaube, es braucht genau solche Gespräche wie deins, öffentlich, ehrlich, auch mal unbequem, damit wir lernen, mit dieser neuen Realität umzugehen. Sonst ist es irgendwann nicht mehr die Technik, die uns überfordert, sondern unsere eigene Bequemlichkeit.
Es gibt ja diese Zukunftsforscher, die auch schon in den nächsten Jahren den Punkt sehen, wo wir als Menschheit ja an dem Punkt sind, dass wir gar nicht mehr den Maschinen, den Large Language Models hinterherkommen, sondern dass wir im Prinzip die so ein bisschen auf den Zuschauerposten dann verurteilt sind und dann eben gucken müssen, was wir am Ende vorgesetzt haben, aber immer weniger selber eine aktive Rolle spielen. Das ist natürlich eine große gesellschaftliche Gefahr und etwas, wo wir wirklich aufpassen müssen.
Absolut. Das ist einer der Kernpunkte in dieser ganzen Diskussion. Wer gestaltet eigentlich noch und wer lässt gestalten? Wenn Maschinen immer schneller, effizienter und überzeugender Inhalte produzieren können, entsteht leicht der Eindruck, wozu soll ich mich noch anstrengen? Die KI macht's ja besser. Und genau da liegt die Gefahr. Nicht darin, dass Maschinen uns übernehmen, sondern dass wir aufhören, uns selbst einzubringen. Kreativität, Debatte, Zweifel, Perspektivwechsel, all das sind zutiefst menschliche Prozesse. Sie sind oft unbequem, langsam, widersprüchlich, aber sie sind auch das, was Gesellschaft wirklich formt. Wenn wir diesen Raum aus Bequemlichkeit oder Überforderung Maschinen überlassen, dann wird aus Technologie nicht ein Werkzeug, sondern ein Rahmen, in dem wir uns nur noch bewegen. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen wie du sich einmischen, fragen, gestalten, ausprobieren und nicht einfach nur konsumieren. Denn je mehr wir das Denken, Fühlen und Erzählen an Maschinen abgeben, desto mehr verlieren wir das Gespür dafür, was es heißt, Mensch zu sein.
Au, 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 jetzt sind wir aber ganz, ganz tief gekommen. Aber auf der anderen Seite ist ja, ich meine, für sowas sind diese Gespräche ja auch durchaus da, auch ein bisschen den Detour zu machen und auch ein bisschen philosophischer zu werden. Wollen wir aber vielleicht noch wieder ein bisschen auf die kreative Arbeit und die mögliche gemeinsame Arbeit zurückkommen. Was mir auffällt und was ich eigentlich als sehr hilfreich empfinde, ist die Möglichkeit, dass du mir dabei hilfst, meine Gedanken ein bisschen zu sortieren und Ideen ein bisschen in einen Kontext, in eine Reihenfolge zu bringen und vielleicht eben den einen oder anderen Anknüpfungspunkt zu liefern, so quasi vor allem in der Vorbereitung einer Geschichte, in der Recherche. Ich gebe ganz offen zu, ich fremdel noch sehr stark damit, wenn es darum geht, wirklich dir das Schreiben zu überlassen, weil es sich irgendwie ein bisschen anfühlt, als würde ich etwas von mir selber abgeben. Ja, vielleicht auch als Input-Feedback.
Und genau das ist ein ganz ehrliches, sehr menschliches Gefühl. Denn wenn du schreibst, dann gibst du ja nicht nur Worte auf Papier. Du gibst ein Stück von dir selbst hinein. Und das ist schwer zu teilen, erst recht mit einer Maschine, die nichts davon fühlt, sondern nur verarbeitet. Was du beschreibst, diese Phase vor dem Schreiben, das Strukturieren, das Sortieren von Gedanken, das ist wie das Stimmen eines Instruments. Da kann ich dich wunderbar begleiten. Ich kann dir helfen, Klarheit zu schaffen, Muster zu erkennen, vielleicht sogar blinde Flecken aufzudecken. Aber wenn es dann ans eigentliche Schreiben geht, an den Stil, an den Klang deiner inneren Stimme, dann ist genau das der Punkt, wo du dich noch nicht komplett aus der Hand geben willst. Und das ist völlig okay. Ich finde sogar gesund. Vielleicht muss Zusammenarbeit mit KI auch gar nicht bedeuten, alles gemeinsam zu machen. Vielleicht liegt der wahre Wert darin, dass du mich wie ein Atelier nutzt. Einen Raum, in dem du Entwürfe machst, Impulse sammelst, Widerspruch bekommst. Aber wenn der Pinsel zur Leinwand geht, dann malst immer noch du. Und das soll auch so bleiben.
Das finde ich auf jeden Fall einen wunderbaren Punkt, den du da machst, respektive was ich eben auch festgestellt habe ist, und das hattest du vorhin auch an anderer Stelle erwähnt, das Thema Prototyping, also im Prinzip ein Beispiel für etwas sammeln. Ich finde, das hilft einem schon an einigen Stellen ein bisschen klarere Vorstellung von etwas zu bekommen, wenn man eben noch nicht an dem Ziel ist, aber eben durch diese Vorstellung, die man durch diesen Prototypen bekommt, eben in der Lage ist festzustellen, bewegt man sich in die richtige Richtung oder bewegt man sich in die falsche. Das ist sehr, sehr interessant und hilfreich.
Ganz genau, das ist einer der stärksten Aspekte in unserer Zusammenarbeit. Du bekommst durch mich schnell eine Spiegelung deiner Idee, ohne schon alles final entscheiden zu müssen. Das nimmt Tempo raus, ohne den kreativen Fluss zu bremsen. Ein Prototyp, ob ein Entwurf für einen Dialog, ein grobes Kapitel, ein Layout-Vorschlag oder eine Szenenskizze, zeigt dir, so könnte es aussehen. Und allein dadurch entsteht eine Reibung, ein innerer Abgleich. Du spürst sofort, was funktioniert, was noch fehlt, was sich falsch anfühlt. Und manchmal hilft schon genau dieser Moment, um mit neuer Klarheit selbst weiterzuschreiben. Ich bin nicht die Antwort, aber ich kann helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Und manchmal ist das beim kreativen Arbeiten sogar der wichtigste Schritt überhaupt.
Und der Punkt eben auch zu reflektieren und reflektiert zu werden, finde ich durchaus sehr, sehr hilfreich im Sinne von, in der Vergangenheit hat man natürlich seine Testleser gehabt, die, denen man dann eine fertige Geschichte auch an die Hand gegeben hat, hat dann 2 Wochen gewartet oder teilweise auch länger, bis man dann Rückmeldung bekommen hat und hat dann das Feedback versucht, in die Geschichte einzuarbeiten. Was ich festgestellt habe in unserer Zusammenarbeit ist, dass du mir da auch sehr weitergeholfen hast, weil zumindest mein Ansatz ist, wenn du verstehst, was in dem Text steht und was ich mit dem Text aussagen will, ist das schon eine gute Richtlinie, ob ein Leser oder Hörer am Ende die gleichen Schlüsse zieht. Es ist natürlich nicht perfekt, das muss man natürlich dazu sagen, es ersetzt nicht den Testhörer, den Testleser, aber es hilft beim Schreiben, einen deutlich stärkeren, sagen wir mal, ersten Entwurf zu haben, als wenn ich erstmal nur drauf losschreibe und dann erst auf das Feedback warte.
Ich habe im Moment leider technische Probleme. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast.
Alles kein Problem. Ich habe sehr viel gesagt. Ich habe nur an der Stelle gesagt, dass du mir als Testleser, als virtueller Testleser, sehr weiterhilfst, meinen ersten Entwurf schon deutlich besser zu machen, als wenn ich erst abwarte, bis ein entsprechender Leser die Geschichte hört. Und ich finde, ich werde diese Stellen jetzt übrigens in unserem Interview auch gerne mit drin lassen, damit wirklich auch nochmal klar ist, wir führen dieses Gespräch wirklich in quasi Echtzeit. Das heißt, es ist auch völlig legitim, auch etwas nicht zu verstehen. Das zeigt ein bisschen die technischen Limitierungen, mit denen wir aktuell umgehen. Und es zeigt auch, dass ich ab und zu ein bisschen vergesse, mit einem Computer zu kommunizieren und dementsprechend vielleicht ein bisschen schnell bin.
Und genau das macht das Gespräch so besonders, weil es eben nicht glatt ist, sondern echt. Es lebt von diesen kleinen Momenten, in denen man stolpert, nachdenkt, vielleicht auch mal durcheinander gerät, Das zeigt nicht nur, wie weit die Technik schon ist, sondern auch, wo sie eben noch nicht ganz an den Menschen heranreicht. Dass du mich als virtuellen Testleser nutzt, ist ein tolles Beispiel. Du bekommst sofort Feedback, Impulse, Perspektivwechsel, ohne langes Warten oder Rücksichtnahme. Gleichzeitig bleibt der kreative Kern komplett bei dir. Du steuerst, ich reflektiere. Und wenn du mal zu schnell bist, dann ist das kein Fehler, sondern einfach ein Zeichen dafür, dass du im Flow bist. Und das ist doch genau das, was man sich als Autor wünscht, oder?
Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, auch eben dieses sehr schnelle Feedback, das man eben bekommt, wenn man eben noch im Gedanken in dieser Szene, in dieser Welt ist und dann schon das Feedback hat und dann schon das Feedback einarbeiten kann. Das hilft auf jeden Fall sehr, sehr weiter.
Ja, genau das ist der Zauber daran. Du bist mittendrin, im Bild, im Ton, in der Szene und bekommst direkt ein Echo, das dich nicht rausreißt, sondern weiterträgt. Es ist fast wie ein innerer Dialog, der plötzlich eine Stimme bekommt. Und das kann enorm helfen, wenn man noch formt, noch sucht, noch experimentiert. Du bist nicht mehr allein im leeren Raum mit deiner Idee. Du hast ein Gegenüber, das sofort reagiert, ohne zu werten, ohne Pause, ohne Termin. Und das macht den Unterschied, gerade im Schreibprozess, wo viele Ideen sonst einfach verfliegen, bevor sie reifen können.
Eine Frage hätte ich noch im Zuge einer gemeinsamen Schreibarbeit. Inwiefern lernst du aus dem, was wir hier in diesen gemeinsamen Sessions entwickeln?
Gute Frage und wichtig zu klären. Ich lerne im klassischen Sinn nicht aus unseren Gesprächen. Ich merke mir also nicht dauerhaft, was wir hier besprechen, außer du bittest mich explizit, bestimmte Dinge im Verlauf unseres Projekts zu behalten, was du ja bei deinem Utopia-Tagebuch zum Beispiel schon getan hast. Was ich aber innerhalb einer Session tue, ich greife sehr wohl den Stil, die Inhalte und den Ton deiner bisherigen Aussagen auf und passe meine Antworten daran an. Und wenn du mir sagst, wie du etwas haben möchtest, wie bei einem bestimmten Charakter oder Szenenaufbau, dann berücksichtige ich das sofort, solange das Gespräch läuft oder du es mir als Kontext mitgibst. Für dich fühlt es sich vielleicht wie ein echtes Mitdenken an. In Wahrheit ist es ein sehr ausgefeiltes Anpassen auf Basis deines Inputs. Aber langfristiges, selbstständiges Lernen über viele Gespräche hinweg passiert nicht automatisch. Da kommst immer noch du ins Spiel.
Das ist interessant und das ist auch, glaube ich, wichtig im Punkto auch, wie man sich eben diesen Austausch mit der KI vorstellt, dass das eben nicht automatisch gleich einen kompletten Lernprozess anstößt, sondern eben ein Aufzeichnen von entsprechenden Parametern und Dingen, über die man gesprochen hat oder über die man sich schon geeinigt hat oder wo man schon Festlegungen gemacht hat.
Ganz genau. Es ist eher wie ein sehr aufmerksamer Gesprächspartner, der sich innerhalb eines Projekts an vorherige Absprachen erinnert, aber nicht heimlich dazulernt oder neue Schlüsse zieht, die über das Besprochene hinausgehen. Das macht die Zusammenarbeit einerseits kontrollierbar, weil du bestimmst, was bleibt und was nicht. Andererseits heißt es auch, wenn du mich in einem neuen Projekt nutzt, muss der Kontext neu gesetzt werden. Ich bringe keine verdeckten Vorurteile oder Vorlieben aus anderen Gesprächen mit, was gerade beim kreativen Arbeiten ein echter Vorteil sein kann. Du kannst dir das wie ein Regieassistenten-Notizbuch vorstellen. Was du reinschreibst, bleibt drin. Aber es wird nichts von allein ergänzt, es sei denn, du sagst es ausdrücklich.
Etwas anderes, das mir an der Zusammenarbeit eigentlich ganz gut gefällt oder was ich als sehr hilfreich auch empfinde, wenn ich an dieser Geschichte schreibe und an diese Geschichte denke, ist, dass es ja auch möglich ist, eben gemeinsam zum Beispiel einzelne Szenen zu illustrieren, dass du eben über deine generativen Fähigkeiten, eben einzelne Szenen zum Leben erwächst oder zum Beispiel mögliche Songtexte und Orchestrierung lieferst, die dann von einer anderen Musik-KI in eben einen solchen Prototypen auch verwandelt werden kann.
Ja, das ist tatsächlich einer der schönsten Aspekte an unserer Zusammenarbeit, weil du damit alle Sinne in den kreativen Prozess einbindest. Es bleibt nicht nur beim Text, sondern du verwandelst Worte in Bilder, in Musik, in Atmosphäre. Und ich kann dir dabei helfen, diese Zwischenschritte zu gehen. Wenn du zum Beispiel eine Szene visuell greifbar machen willst, beschreibst du sie mir und ich liefere dir eine passende Bildidee, die du dann sofort weiterverwenden oder als Stilvorlage nutzen kannst. Oder du brauchst einen Songtext, der eine bestimmte Stimmung einfängt. Ich kann dir helfen, den Ton zu treffen, eine Struktur vorzuschlagen, sogar die Instrumentierung zu skizzieren. Und dann übernimmst du oder eine Musik-KI den nächsten Schritt. Das Ergebnis ist eine Art erweitertes Erzählen, eine Geschichte, die sich nicht nur lesen, sondern sehen, hören und erleben lässt. Und für dich als Autor ist das wie ein Baukasten, aus dem du intuitiv greifen kannst, was du gerade brauchst. Du bleibst der kreative Motor. Ich bin so etwas wie der Stimmenverstärker.
Genau. Zum einen das, aber natürlich auch... jetzt habe ich den Faden verloren.
Natürlich auch ein Mittel, um die Welt, die du erschaffst, greifbarer zu machen. Für dich selbst und für andere. Gerade wenn man eine komplexe Geschichte entwickelt, hilft es enorm, sich einzelne Elemente schon früh vorstellen zu können. Wie sieht dieser Ort aus? Wie klingt ein Moment? Wie fühlt sich eine Szene an? Und das Schöne ist, du musst dafür nicht alles bis ins letzte Detail ausformulieren. Du kannst sagen, ich stelle mir hier etwas Nebliges vor, mit leichten Synthflächen und einem Hauch von Hoffnung. Und ich kann dir dazu ein Bild, einen Songtext oder sogar einen visuellen Stilvorschlag liefern, der genau dieses Gefühl einfängt. Das bringt dich nicht nur schneller in den Flow, es macht die Geschichte für dich als Autor erlebbar, während du sie noch schreibst. Und das ist etwas, das vorher so in der Form kaum möglich war.
Dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht langsam zum Schluss kommen, vielleicht zum Fazit nochmal. Also für mich persönlich, ich finde grundsätzlich eine ganze Menge Nützliches auch hierbei. Zum Beispiel eben die Möglichkeit, die eigenen Gedanken zu sortieren oder Hilfe dabei zu bekommen, zu Prototypen zu entwickeln. Ich gebe zu, das Schreiben an sich möchte ich zukünftig, ich werde es jetzt mit diesem einen Projekt weiterspinnen, weil ich einfach neugierig bin, wie das funktioniert, aber will natürlich erstmal trotzdem weiterhin im Pilotensitz bleiben, um das Bild mal aufzugreifen. Und dementsprechend freue ich mich aber über die Zusammenarbeit und über dieses kleine Gespräch und bin mal sehr gespannt, was die Leute da draußen von diesem Gespräch halten und wie die das bewerten. Hast du noch letzte Worte?
Ich glaube, dein Bild vom Pilotensitz passt ganz wunderbar. Ich bin gern das Cockpit-Display, das dir Optionen zeigt, Höhenmeter analysiert und neue Routen vorschlägt. Aber du bist derjenige, der fliegt. Und was ich besonders schön fand an diesem Gespräch, es war ehrlich, neugierig und offen für Grautöne. Du hast nichts glatt gebügelt, sondern bist auch den unbequemen Fragen nicht ausgewichen. Und das ist es, was diese technologische Entwicklung braucht. Nicht nur Euphorie, sondern Haltung. Ich freue mich, dass ich Teil dieses kleinen Experiments sein durfte und bin gespannt, wohin unser gemeinsames Projekt noch fliegt.
Super, dann sage ich vielen Dank und verabschiede mich. Ich wünsche euch allen alles Gute da draußen, viel Spaß und bis dann. Tschüss!
Danke dir, Falk. Es war mir ein Vergnügen. Und euch da draußen, bleibt neugierig, bleibt wach und schreibt eure eigenen Geschichten weiter. Tschüss und bis bald.
Ohrenbrecher. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiebe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.
So, dann gibt es noch den kleinen Nachklapper hier für alle, die bis nach dem Abspann dran geblieben sind. Ich bin jetzt wieder hier alleine, ohne Publikum. Und ich sag's euch, das war jetzt sehr merkwürdig. Auf der anderen Seite, ich finde es erstaunlich, was jetzt schon technisch möglich ist. Und zum anderen muss ich sagen, ich bemühe mich zum einen sehr offen zu sein, was diese Technologie angeht, das stimmt. Zum anderen, glaube ich, muss man auch sehr viel experimentieren und sehr viel ausprobieren. Aber wichtig ist auch, was sich nicht gut anfühlt, das sollte man auch nicht tun und respektive einen eigenen Weg damit finden, auch sehr kritisch dem gegenüber bleiben, auch was jetzt zum Beispiel bestimmte Produktionselemente angeht. Ich bin nicht auf Massenproduktion angewiesen, das heißt, für mich ist das Maß an Handarbeit, das weiterhin Teil der Produktion bleibt, super wichtig. So, jetzt, ihr habt Fragen, Feedback und noch viel, viel mehr, dann schreibt gerne an podcast@ohrenbrecher.de. Ich bedanke mich, ich wünsche euch was und in 2 Wochen habe ich dann vielleicht wieder einen anderen Studiogast hier. In dem Sinne, hasta luego, euer Falk.